Ja, als Titel für diese Predigt würde ich sagen, ein Tag im Leben von Jesus. Wir können gerne Matthäus 9 aufschlagen und da können wir gerne auch dann mitlesen, wenn ihr wollt. Ich werde ab Vers 14 vorlesen. Matthäus 9 ab Vers 14. Eines Tages kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und erkundigten sich: Warum fasten deine Jünger eigentlich nicht, wie wir und die Pharisäer? Jesus fragte: Sollten die Hochzeitsgäste dann traurig sein, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit neuem Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer werden. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alten, brüchigen Schläuche. Sonst platzen sie, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neuen Schläuche. Nur so bleibt beides erhalten. Bis da erst einmal. Gut, am Anfang von seinem Tag kommt Jesus in Begegnung und in Berührung hier mit diesen Jüngern des Johannes. Interessant, auf der anderen Stelle in Lukas steht dann da, dass die Pharisäer gefragt haben. Naja, gut, wer auch immer jetzt hier gefragt hat, die Frage war: Warum machen die das anders? Haben wir schon mal diese Frage gestellt? Warum machen die das da drüben anders? Vielleicht, vielleicht nicht. Meistens, und auch hier, glaube ich, steckt dieses Gefühl dahinter: Hey, warum dürfen sie das und wir nicht? Ein bisschen Neid. Jesus, wir sind Jünger von Johannes. Jesus, wir sind Pharisäer. Wir fasten. Aber deine Jünger, angeblich heiliger und besser als wir, die machen das nicht. Das ist unfair. Warum? Jesus fragt, wie er so oft das tut, mit einer Gegenfrage: Sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Er bezeichnet sich selbst jetzt hier als Bräutigam. Wir wissen, dass nachher Paulus die Gemeinde als Braut bezeichnet. Auch wir alle sind Teil von diesem Braut Christi. Und wenn es darum geht, ein Hochzeit zu feiern, dann ist man fröhlich. Da geht es gut und richtig schön zur Sache. Und da fängt man nicht an zu sagen: Oh nee, heute faste ich. Das geht nicht. Aber wenn die Hochzeit vorbei ist und das normale Leben einkehrt, dann vielleicht da kann es wieder so sein. Jesus sagt sogar, die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihn entnommen wird, dann werden sie fasten. Also wir hören jetzt hier, das ist wichtig, dass Jesus nicht Fasten abgeschafft hat. Jesus sagt, dass Fasten wichtig ist, auch an anderen Stellen. Und da frage ich mich, da frage ich uns, wenn Jesus sagt, wir werden weiter fasten, warum ist das vielleicht bei uns nicht so oft der Fall? Dann geht er weiter und erzählt eine Geschichte. Eigentlich zwei Geschichten. Einmal von meinem Kleid und einmal vom Wein in Schläuchen. Ich persönlich, ich habe unheimlich viel Humbug hier gehört. Unsinn. Also man kann diese Verse nehmen, um alles Mögliche, was früher alt war, um damit zu begründen, dass das, was neu ist, besser ist. Und ich glaube nicht, dass Jesus das hier wirklich sagt. Gerade wenn man die Stelle in Lukas liest, da steht, der alte Wein ist der gute Wein. Aber das überlesen wir mal halt eben, weil das hier drin nicht in meinem Matthäus steht. Viele Leute versuchen jetzt hier diese Verse zu nehmen, zu sagen: Oh, alles was alt ist, ist verkehrt, ist absolut nicht richtig. Und alles was neu ist, ist damit automatisch besser. Ich glaube nicht, dass Jesus das hier sagen möchte. Aber ich habe es oft schon, ich finde es missbraucht, diese Stelle auch so gehört, dass es missbraucht wurde, um das zu belegen. Es geht darum, dass es Altes und dass es Neues gibt. Und es geht darum, dass es häufig ein System gibt, in dem das eine mit dem anderen zu Konflikt kommt. Nun, wer Wein trinkt, weiß, zumindest ich, hoffe ich, dass etwas älterer Wein meistens besser schmeckt als neuer Wein. Und wer auch ein ganz neues Kleid mal so hat, da ist man immer darauf gefasst, dass man das möglichst schön hält. Und man würde, und das steht an der anderen Stelle, niemals ein neues Kleid zerreißen, um ein altes Kleid zu reparieren. Man wird nicht das Neue kaputt machen, um das Alte wieder in Ordnung zu bringen. Denn ein altes Kleid mit neuem Stoff hier zu flicken, bedeutet, dass es nur noch reißt. Was heißt das nun für uns? Was heißt das für uns persönlich? Was heißt das für uns als Gemeinde? Wir werden immer wieder merken, dass wir Altes haben. Alte Gewohnheiten, alten Vorlieben, alten Traditionen. Und es ist nichts dagegen hier. Was schwierig manchmal ist, ist das Neue hineinzubringen in diese alten Strukturen. Wenn man neuen Wein, was noch verändert, was noch gärt, in alten Schläuche reintut, das heißt in Schläuche, die festgefahren sind, dann passiert was, da platzt was. Die Schläuche platzen, wie auch der Wein geht verschutt. Wie wollen wir beides behalten? Ich glaube, es ist manchmal wichtig, Neues entstehen zu lassen mit Neuem. Und Altes stehen zu lassen mit Alten. Und manchmal läuft das sogar parallel zueinander. Es gibt alten Wein, das ist schön. Man kippt nicht das alte Wein aus, um neues Wein da rein zu gießen. Das Schwarze. Und es gibt alte Kleider, die geflickt werden sollen. Und man zerreißt nicht das Alte, um das... Man zerreißt nicht das Neue, um das Alte aufrecht zu erhalten. Es gibt neue Kleider und die sollten auch so sein. Und auch die werden eines Tages alt und die Traditionen etablieren sich, sodass es dann so eine Gewohnheit wird. Und auch das an sich ist alles gut. Aber was wir tun müssen und was wir tun dürfen, ist Raum zu geben, damit Neues entstehen kann. Dass man versucht, nicht dieses Neues in den Alten hineinzupressen, dass es so wird, wie es vorher war. Gott möchte was Neues tun unter uns. Und das ist auch schön und da wird was Neues entstehen. Und die, die ihre alten Strukturen so haben, die werden sagen müssen, gut, da entsteht was Neues. Es muss nicht aus Gefahr erstmal gesehen werden. Einfach was Neues entsteht, heißt lange noch nicht, dass das Alte damit ausgekippt wird. Und das ist das, was Jesus versucht, mit diesem Bild, mit dem Kleid zu verdeutlichen. Das Alte soll geflickt werden, aber mit Alten. Und das Neue soll Raum haben, zu entfalten, in neuen Schläuchen, sodass was Neues und Gutes entsteht. Ich hätte gerne weiter hier diese Geschichte gehört. Aber es steht in Vers 15, als noch Jesus mit ihnen redete, kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm. Also Jesus, empfand ich, war mitten dabei, auch hier diese Geschichte, diese Gleichnis zu erklären, aber dann wird er unterbrochen. Und das ist diesen ganzen Tag von Jesus, geht von einer Unterbrechung bis zum anderen. Und ich möchte auch mit dieses halbfertiges Gleichnis einfach unterbrechen und weitermachen, da wo Jesus auch hier war. Und in Vers 18, da steht es, als Jesus noch mit ihnen redete, kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben. Aber du kannst sie wieder lebendig machen. Komm doch und leg deine Hände auf sie. Das ist Glaube, nicht wahr? Also wer gerade eben eine Tochter verloren hat, kann vielleicht ein kleines bisschen den Not diesen Mannes empfinden. Was für ein Leid, was für ein Trauer, was für eine absolut Hoffnungslosigkeit. Aber vielleicht gibt es doch Hoffnung. Dieser jüdische Aufseher hörte Es muss der Jesus geben. Der kann was. Der kann sogar Toten auferwecken. Ich gehe hin. Ich frage ihn. Komm, du kannst das. Du kannst das Leben in meine Tochter wieder hineinlegen. Da war in dem Moment dieses Gleichnis mit den Weinschläuchen und mit dem Kleid nicht mehr wichtig. Es ist nicht so oft in unserem Leben, dass wir uns manchmal den Kopf über etwas zerbrechen und dann plötzlich geschieht so eine Katastrophe, Tod, und dann das andere wirkt so fade, so unwichtig. Und in dem Moment kommt dieser Mann hin und sagt, meine Tochter ist gestorben, du aber, du kannst sie wieder lebendig machen. Leg deine Hand auf sie. Jesus lässt sich offenbar darauf ein. Denn er geht mit diesem Mann. Aber noch während er hingeht, und jetzt schon wieder eine neue Unterbrechung, Vers 19, während Jesus mit seinen Jüngern zum Haus des Mannes ging, berührte eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, vom Hinten heimlich seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. In einem anderen Evangelium, da steht, dass Jesus sagte, wer war das? Und zuerst hat keiner sich gemeldet. Die Frau traute sich nicht. Jesus sagte, ich spürte, wie heilende Kraft aus mir herausging. Nun, wer war das? Jesus wusste es. Er brauchte gar nicht zu fragen. Aber gab diese Frau die Gelegenheit, sich zu melden. Jesus, hier steht es, drehte sich um, sah die Frau an und sagte, sei unbesorgt, meine Tochter. Sei unbesorgt, denn dein Glaube hat dir geholfen. Und im selben Augenblick war die Frau gesund. Haben wir wirklich dieses Hunger schon uns gespürt, Jesus nur berühren zu können? Nur in seine Gegenwart kommen zu dürfen, um endlich wieder heil zu werden? Heil am Geist, am Seele, am Leib? Dass wir einen tiefsten Sehnsucht in uns drin hatten, in Gottes Nähe zu kommen? Vielleicht sind wir sogar nach irgendwo hingefahren, um zu einem besonderen Prediger hinzugehen und mit uns beten zu lassen, mit der Hoffnung, dass etwas da geschieht. Vielleicht ist was geschehen und vielleicht auch nicht. Jesus war unterwegs in einem ganz wichtigen, großen Auftrag. Ein Kind, der gestorben war, eine Tochter, wieder zum Leben zu erwecken. Und dennoch hat er genug Zeit gehabt, mit dieser Frau zu reden. Die Menschen waren so fasziniert von Jesus. Sie waren so überzeugt von seiner Heilungskraft, dass sie dachten, wenn ich nur berühren könnte, sein Kleid, das würde reichen. Diese Frau steht auf einer anderen Stelle, hat ihr ganzes Hab und Gut ausgegeben, um für diese Krankheit verschiedene Therapien zu versuchen. Und nichts hat geholfen. Diese Frau war wieder am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Genau wie der Vater auch. Als die Tochter gestorben ist, gab es keinen anderen Ausweg. Die Leute sind da zu Jesus hingekommen. Wie viele Menschen bekehren sich, gerade eben da, wo es hoffnungslos scheint? Wie viele Leute kommen zu Jesus, weil sie keinen anderen Ein- oder Ausweg kennen? Wir sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Leute tatsächlich hören wollen von Jesus, aber vielleicht noch nicht mal erfahren haben, dass es ein heilender, mächtiger Jesus so gibt. Die Welt da draußen glaubt häufig an einen Jesus, der irgendwie schwach ist, der irgendwie verwirrt ist, der irgendwie eher mit der Papst zu tun hat als mit der Bibel. Und wenn wir Salz und Licht sein können, wenn wir dieser Welt Jesus da nahe bringen können, wie er wirklich ist, dann würden die Leute vielleicht auch dieses Verlangen haben. Jesus, ich will zu dir kommen. Jesus, ich will, dass du mich berührst. Ich will, dass du meine Tochter anrührst. Ich will Großes von dir erwarten. Und auch da ist die Frage, was erwarten wir tatsächlich von Jesus? Erwarten wir, dass er tatsächlich eingreifen kann? Erwarten wir, dass er tatsächlich heilen kann? Erwarten wir, dass er tatsächlich eine Kernschmelze verhindern kann oder nicht? Wo ist unser Glaube, wo ist unsere Schwachheit? Wie groß ist dein Gott? Bei diesem Mann war Jesus groß genug, die Tochter zum Leben wieder zu erwecken. Bei dieser Frau war Jesus so groß, dass er sie heilen konnte, obwohl alle Ärzte es nicht auf dieser Welt tun konnten. Wie groß ist unser Jesus? Ich lese weiter aus Vers 23, da steht, Jesus kam denn zum Haus des Synagogenvorstehers und als er den Tumult der Leute sahen und die Trauermusik hörten, sagte er, geht alle hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Wer schon mal im Fernsehen oder sogar live erlebt hat, in manche arabische Länder wie einer Beerdigung aussieht, ist das gänzlich anders, als was wir in Deutschland so kennen. Also auf eine Beerdigung in Deutschland geht es sehr, Entschuldigung, gesittet zu. Wenn man weint, dann tut man das relativ leise. Dort gibt es sogar professionelle Weiner, die kommen von einer Beerdigung zur anderen, und die heulen. Also deren Job, sie werden bezahlt, um richtig loszulegen in eine Furie von Emotionen. Und erst da ist eine Beerdigung in so einem Land eine richtige Beerdigung. Also in Israel, wenn man schaut, in Jordanien, Damaskus und so weiter, wenn jemand beerdigt wird, gehen sie durch die Straßen, tragen ihn dahin und es wird richtig zu einer lauten Prozession. Und das ist, was es hier war. Die haben geheult, die haben geschrien, weil diese Tochter ungerechtfertigt aus dem Leben gerissen wurde. Und jetzt kommt Jesus hin, der große Meister, und sagt, sie schläft nur. Genau, das taten die Leute auch. Da lachten sie ihm aus, steht in der Bibel. Jesus wurde ausgelacht. Habt ihr es gewusst? Die Leute haben Jesus ausgelacht, weil er etwas wusste, was die anderen nicht gewusst haben. Weil er eine Sicht hatte für die Wirklichkeit und die Ewigkeit, was die Menschen nicht hatten. Weil er übergeistlich oder überdimensional sehen oder erkennen konnte, was geschehen wird. Aber die nicht. Das Mädchen ist nur tot, es schläft nur. Da lachten sie ihm aus. Als die Leute endlich hinausgetrieben waren, und ich kann mir vorstellen, dass der Vater daran was zu tun hatte, ich habe diesen Mann geholt und geht raus, lass ihn seinen Dienst hier tun, trat Jesus in das Zimmer des Mädchens und nahm die Hand des Kindes. Und da stand das Mädchen auf und war gesund. Und die Nachricht davon verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Stell mal vor, Jesus würde genauso handeln hier bei uns. Was würde passieren? Ich kann mir jetzt schon vorstellen, angebliche Totenauferstehung, Bild-Zeitung, Täuschung. Man würde es gar nicht glauben wollen, in unserem Breitengrades. Viele würden irgendeine Erklärung dafür haben. Ah, sie war sowieso nur im Koma. Kennen wir das nicht von der ganzen Erklärung von Jesus auch? Man kann nicht von den Toten auferstehen. Jesus war nicht wirklich tot. Auch wenn ein Wunder geschieht, wir haben irgendwie unsere Probleme, das zu glauben. All die Menschen damals haben es mit eigenen Augen gesehen. Nun steht es hier drin, dass Jesus weiterging, auf dem Weg zurück. Als Jesus weiterging, Vers 7, liefen ihm zwei Blinden nach und schrien, du Sohn Davids, hilf uns doch. Sie folgten ihm bis in das Haus, in dem er wohnte. Wir wissen nicht genau, wie viele Kilometer das gewesen sind, aber es war schon ein gewisses Stück. Die ganze Zeit hinüber schrien die Leute, diese Blinden, Sohn Davids, hilf uns doch, Sohn David, hilf uns doch. Und interessanterweise, Jesus drehte sich nicht an der Straße in dem Moment um. Er wartete, bis er im Haus angekommen war. Für mich ein eindeutiges Beispiel, dass Gott nicht immer sofort heilt, wo wir es wollen. Manche von uns haben Wochen, Monate, Jahre gebetet, bevor Gott eingegriffen ist. Hat uns zwar gehört, aber Gottes Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Wie viele Jahrhunderte hat das Volk Israel in Ägypten geschrien zu Gott, bevor sein Zeitpunkt gekommen war? Manchmal heilt Gott sofort, wie beim Mädchen, wie bei dieser Frau. Manchmal dauert es ein bisschen und manchmal kann es ein bisschen länger dauern, leider. Aber da haben sie geschrien und endlich in dem Haus angekommen, fragte Jesus: Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Glauben wir? Wieder diese Frage. Wieder diese Antwort. Ja, Herr. Diese Frau glaubte. Deshalb machte sie sich auf, um den Kleid von Jesus, den Gewand von Jesus zu berühren. Der Synagogenvorsteher machte sich auf, aus der sein kleines Mädchen gestorben war, weil er glaubte, Jesus könnte und würde helfen. Glauben wir auch, dass Gott helfen kann? Oft bin ich in der Versuchung zu sagen, ja, Herr, hilf mein Unglaube. Weil ich glaube und dennoch denke ich, ah. Aber so oft war es nicht, wie ich das so mir gedacht habe. Hier berührt Jesus ihre Augen. Und da sagte er: Was ihr mir zutraut, das soll sich erfüllen. Und sofort konnten sie sehen. Jesus aber befahl ihnen nachdrücklich: Niemand darf von eurer Heilung erfahren. Trotzdem gingen sie los und erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. Was trauen wir Jesus zu? Es ist interessant zu sehen, dass Jesus mehrere Leute, die blind waren, geheilt hat. Und da ist es für mich absolut bemerkenswert, dass jedes Mal Jesus anders gehandelt hat. Es gibt kein Schema F. Es strebt sich etwas in mir, wenn ich glaubt, wenn ich etwas sehe, dass jemand sagt, oh, Jesus hat so geheilt, deshalb muss ich genau sowas auch machen. Einmal nimmt Jesus ein kleines bisschen Matsche und tut das auf den Augen von dem Blinden. Manchmal sagt er nur ein Wort und die werden geheilt. Manchmal legt er die Finger darauf und danach werden sie geheilt. Es gibt nicht jetzt hier ein festgesetztes Schema, wo man sagt, so muss es sein. Denn Heilung ist Gottes Sache. Wir können nur bitten, wir können nur flehen, dass Gott das tut. Und die Leute, die geheilt werden, egal um welches Evangelium das ist, gingen immer raus und erzählten es. Erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. Und das Problem ist, am Abend dieses Tages, als sie beide gegangen waren, Vers 32, brachte man einen Stummen zu ihm, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Schon wieder, Jesus hat gesagt, nee, heute habe ich Feierabend. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, und die Bibel sagt, Jesus trieb diesen Dämon aus, und sofort konnte der Mann reden. Darüber wunderten sich die Leute sehr und riefen: So etwas haben wir in Israel noch nie erlebt. Aber die Pharisäer redeten ihnen ein: Er hat seine Macht vom Obersten alle Dämonen bekommen. Darum kann er die Menschen von bösen Geistern befreien. Die wollten nicht glauben, dass es von Gott ist. Genauso wenig wahrscheinlich, wie die Leute heute das nicht glauben würden bei uns. Irgendwelche Ausreden, irgendwelche Erklärungen hätten sie. Aber bloß nicht Gott die Ehre geben. Das wäre zu einfach. Ah, er treibt Dämonen aus, weil er selbst so ein Oberster von den Dämonen ist, sagten die Pharisäer. Einen ganzen Tag von Jesus fing mit einer Frage an. Jesus, warum fastet ihr nicht? Jesus erzählt vom Hochzeit, vom Bräutigam, von einer Zeit, wo es zum Fasten kommen wird. Erzählt vom Kleid und vom Wein und von Schläuchen. Und praktisch mitten am Ende, so von seinem Gespräch, wird er unterbrochen. Da kommt der Mann hin und sagt, meine Tochter ist gestorben. Er geht mit ihm mit, unterwegs trifft er eine Frau, die ihn berührte, von dem er heilende Kräfte auf seinen eigenen Leib spüren hat gehabt. Und die Frau wurde gesund. Weiter kommt am Haus an, wird ausgelacht. Aber das kleine Mädchen steht auf. Er geht weiter nach Hause, die ganze Zeit, die Blinden, die sagen, Sohn David, hilf uns doch. Und endlich angekommen, dort fragt er, glaubt ihr, dass ich helfen kann? Jesus berührte die Augen und sofort könnten sie sehen. Wo wir eigentlich hätte Feierabend haben wollen, kommt doch schon jemand anders. Jemand, der von Dämonen besessen wurde, der nicht mehr sprechen konnte. Und da heilt Jesus diesen Mann, indem er einen Dämon austreibt. Und dann fangen die Pharisäer an, ihm anzuklagen, ja, der oberste der Dämonen ist er geworden, weil er die Menschen von bösen Geistern befreien kann. Was hat Jesus denn da gemacht? Hat er eine Hetzkampagne gestartet, um gegen den Pharisäern dagegen zu gehen? Ab Vers 35, da steht, danach zog Jesus durch die Städten, durch die Dörfer. Er sprach in den Synagogen und verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Und wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und alle Leid. Und als er die vielen Menschen sah, da hatte er großes Mitleid mit ihnen. Denn sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Und da sagt Jesus diese Worte. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Für mich die wichtigsten Versen hier in diesem ganzen Kapitel. Die Macht Jesus wurde gezeigt. Und das kleine bisschen, was Jesus tun konnte als Sohn Gottes, war nicht genug für das ganze Reich Israels, das so groß ist wie Schleswig-Holstein. Ja? Jesus war nicht in der Lage, den Bereich von Schleswig-Holstein abzudecken, obwohl er Sohn Gottes war. Er sagte, bittet Gott um Mitarbeiter. Eine einzige Person wird nichts ausrichten können. Aber 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, da werden wir ein Land für Jesus verändern können. Und wir werden alle unseren Beitrag leisten können. Und deshalb ist die Ernte nicht nur groß, sondern die Mitarbeiterschar leider so schwach, so klein. Und unser Gebet sollte es sein, Herr, sende du mich erst einmal und sende du weitere Menschen, damit diese große Ernte, was da ist in dieser Welt, und es gibt so viele Leute, die Menschen verloren haben, die krank sind, die nicht sprechen können, die wirklich blind sind, geistlich wie auch körperlich. Herr, wo können wir denn die Nöte dieser Welt begegnen? Denn viele Menschen in dieser Welt sind wirklich wie eine Schafherde, ohne Hirte, hilflos, verängstigt. Aber wir kennen den guten Hirten. Der ist für uns unser großer Hirte geworden. Und wir dürfen anderen dazu einladen, mit dabei Jesus als Hirte zu kennen. Amen.